Willy van der Kerkhoff, abertura pela ponta, outro cruzamento na Ninga!
Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist der Typ, der am Rand da steht. Unglaublich, Wahnsinn.
Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mu oder Messi-Song dran.
Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen.
Ich bin ein Happel-Jünger, das sage ich immer.
Und natürlich ist der Name Hans Krankl mir auch weiterhin präsent.
Ausverkaufte Stadien, ein Wahnsinn. Und der Schiedsrichter gibt es doch nicht.
Südamerikanischer Lifestyle war das.
Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße aus Platz 2.
WM-Studio hat das geheißen, was mein Vater damals veranstaltet hat. 1978 im wenig beschaulichen Volzberg. So ehrlich muss man sein, aber was ich habe es toll gefunden. Da sind zwei, drei Freunde von meinem Vater gekommen. Meine Mutter hat ein kleines bisschen was vorbereitet zum Essen und unser Wohnzimmer. Man konnte kaum von der Couch bis zum Fernseher sehen, weil es voll genebelt war. Damals alle geraucht, heute unvorstellbar in unserem Wohnzimmer. Noch mehr als Happel und Menotti gemeinsam. Und das war schon viel. Und wir haben jetzt auch dieses Finale gemeinsam angeschaut. Ich glaube, der Obermeier Heinz war da und der Kohlbacher Erhard. Und natürlich mein Vater und vielleicht der Cookie Sepp. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ich auch mit dabei und das tut mir heute noch in der Seele weh, dass ich damals mit der falschen Mannschaft mitgehalten habe. Aber was soll ich machen? Diese langen Haare von Mario Kempes, die haben mich einfach in ihren Bann gezogen und jetzt weiß ich auch, dass die Niederländer die Mannschaft der Stunde gewesen wären. Nachhinein betrachtet ist man immer schlauer. Jedenfalls geht's jetzt so richtig zur Sache. Im Showdown von Sportradio 360, Happel vs. Menotti und das Endspiel der 11. Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Mein Name ist Jens Röhl, ich bin der Producer von Sportradio 360 und so wie diese WM wird keine mehr gewesen sein. Aus vielen Gründen.
Buenos Aires, 25. Juni 1978. Das Stadion El Monumental und in ihm mehr als 71.000 Zuschauer werden Zeugen des Endspiels der 11. Fußballweltmeisterschaft. Weder Argentinien noch die Niederlande haben bis dahin den Titel geholt. Beide waren jeweils einmal knapp dran. Die Argentinier bei der allerersten Austragung 1930 in Uruguay, wo sie den Gastgebern ebenso unterlagen wie Holland 1974 den Deutschen. In Europa laufen die TV-Geräte heiß.
Nein, das habe ich mir schon angeschaut. Klar, vor allem, da war ja eine Mannschaft, gegen die du selber gespielt hast. Oder eben die Holländer, die du eigentlich ja fast bezwungen hättest. Und die stehen zum zweiten Mal hintereinander im Endspiel und verlieren es auch wieder. Jeweils gegen den Gastgeber. Das ist natürlich dann brutal, wenn du im Endspiel bist und spielst in München gegen Deutschland und in Buenos Aires gegen Argentinien, weil diese Nationen ja dann aufgrund des Heimspiels einen klaren Vorteil haben.
Ich habe es gesehen im Fernseher, mein Vater war, glaube ich, draußen im Garten. Also, war das abends oder war das nachmittags, weißt du es noch?
Ja, es war eher nachmittags. Ich erinnere mich, dass es hell draußen war, warum auch immer.
Das meine ich auch, ja. Ich habe es gesehen und mein Grundgefühl war die Enttäuschung darüber, dass die Deutschen da nicht mitspielen. Das war für mich einfach unfassbar. Gut, ich war halt daran gewöhnt, dass Deutschland Weltmeister ist. 74 ist meine ganz erste leichte Fußballerinnerung. Und das hat mich umgehauen damals. Das hat mich, alles andere habe ich ausgeblendet. Und Schönheit des Spiels oder Langhaarigkeit, ehrlich gesagt, war es bei uns so. Ich kam aus einem sehr konservativen Haushalt, ich bin Arbeiterkind. Und Langhaarigkeit hat bei uns eher zu Argwohn geführt. Wenn jemand lange Haare hat oder sowas, dann hat mein Vater gesagt, wie sehen die denn aus? Also da war ich dann eher skeptisch den Zauberern aus Argentinien gegen.
So aus, ja, mit Vater und auch mit Opa. Und ich weiß, das Bier stand im Kühlschrank schon richtig kühl und die Würstchen, ich bin ja Sohn von Metzger, wir hatten zu Hause eine Metzgerei. Also da wurde was auf den Tisch gestellt, Häppchen und solche Sachen mehr, weil ey, das große Finale und wir waren im Finale und nach 74 würden wir das in 78 schon rocken. Das war eigentlich schon fast sicher, weil die Spieler auf dem Platz eigentlich nochmal reifer geworden sind, vielleicht auch noch ein bisschen besser. Und ja, am Ende kommt es dann so, dass du, ja, jetzt sind wir in 2022, dass wir eigentlich ein bisschen das Bayer Leverkusen der Nationalländer sind. Zweiter Platz ist auch schön, aber du gewinnst nichts damit. Eh? Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße als Platz 2.
Hansi Müller war das, war Holger Gerz und am Ende Erik Meyer, der alte Niederländer. Also wie ist es gelaufen an diesem 25. Juni 1978?
Wer sich erinnern kann, die beiden Tore wurden von der Nummer 5 bei den Argentiniern Ubaldo Fiol und der Nummer 8 bei den Niederländern Jan Jongbloot gehütet. Warum? Beide Länder nummerierten damals nach dem Alphabet.
Fiol im Tor für die Argentinier. Davor in der Verteidigung Tarantini. Das war der mit der besten Frisur. Passarella, Luis Galvan und Olguin in der Abwehr. Zentral im Mittelfeld der große Osvaldo Ardiles, flankiert von Ortiz, Kempes, Gallego und Bertoni. Und ganz vorne Luke. Ernst Happel schickt vor Jongbloot Jansen, Krol, Brands und Portfleet ins Match. Im Mittelfeld zweimal Van de Kerkhoff, René und Willi, Are Hahn und Johan Neeskens. Die Tore sollen in erster Linie Rob Rensenbrink und Johnny Repp machen.
Es pfeift der erwähnte Italiener Sergio Gonella. An einer der Linien darf Erich Lienemeyer aus Österreich wirken. Er wird dies wie Hauptschiedsrichter Gonella nicht im Sinne der Holländer tun. Das Spiel beginnt mit Verzögerung. Der argentinische Kapitän Daniel Passarella moniert die Gipsmanschette an der Hand von René van der Kerkhoff. Der hatte sich gleich zu Beginn des Turniers die Hand gebrochen. In den Matches davor kein Problem, im Endspiel dann aber schon.
Wir haben das Warming-up gemacht und dann waren wir in das Außenfield auf das Stadion und dann haben wir Argentinier nicht geguckt, die waren nicht da. Und dann sind wir, ist der Arbiter, der Schiedsrichter ist gekommen und dann mussten wir nach das Feld kommen und dann ist Argentina auch angekommen und dann alles gemacht und dann start Passarella, das Situation mit Van de Kerkhoff. Und in dat Moment haben sie die anderen Spielers haben die Warming-up gemacht. Und wir haben das gemacht aus Zeit und dann 20 Minuten sind die wieder kalt. Mhm. Und das war natürlich etwas anders. Und dann hat Papa gesagt, ja, nou ist zu lange, dann wir go in und wie noch der Spieler, wir spielen nicht das Finale.
Aber, wie man weiß, es wird dann doch gespielt und getreten. Mit freundlicher Genehmigung von Schiri Gonella.
Ja, das ist natürlich wichtig. Wir haben natürlich auch Probleme gehabt mit die Schiedsrichter vor der Finale, weil Argentinien wollen nicht, dass Arbiter Klein das Finale will. Wie sie wollen machen und dann ist das natürlich ein Italien gekommen und das war nicht unser Schiedsrichter. Das war ich meine nicht gut für uns.
Ja, wir kannten das nicht. Also so ein enormes Temperament und Zuschauer, die ausgerastet sind, Spieler auf dem Platz, die echt dreckig gespielt haben. Richtig über die Grenze drüber. Aber ich habe selber in meiner Karriere als Fußballspieler gelernt, dass du die Regeln gehen so weit, wie der Schiedsrichter mitgeht. Und da gehst du immer davon aus, dass der Schiedsrichter nicht parteiisch ist und an beide Seiten dann was zulässt oder stringent die Regel folgt. Und da hatte ich das Gefühl, dass er die Kontrolle nicht über das Spiel hatte. Und das ist schade.
Helge Günther berichtete für die SZ aus dem El Monumental. Die großartige Leistung der Holländer war umso bemerkenswerter, mussten sie nicht nur gegen die 11 sich aufopferungsvoll einsetzenden argentinischen Spieler, sondern darüber hinaus auch noch gegen das Publikum und die Entscheidungen des italienischen Schiedsrichters Sergio Gonella ankämpfen, der mit einer geradezu erschreckenden Fülle falscher Pfiffe den Gastgeber bevorzugte. Genauso konsequent in seiner Schwäche zeigte sich auch der Österreicher Erich Linemeyer, der Gonella als Linienrichter assistierte, mit der Abseitsregel dabei aber auf Kriegsfuß stand und in unschöner Regelmäßigkeit immer zum falschen Moment die Fahne hob.
Argentinien geht in der 38. Minute durch Mario Kempes in Führung. Wer es noch nicht gesehen hat, es ist ein brillantes Tor. Kempes nimmt den Ball im Lauf mit, zwängt sich durch zwei niederländische Verteidiger durch, schließt im Fallen erfolgreich ab. Kempes! 1-0 zur Pause.
Happel bringt in der 58. Minute Dick Naninga für Johnny Repp. Es wird sich bezahlt machen. In der 81. Minute Flanke von René van der Kerkhof. Naninga wuchtet die Kugel mit dem Kopf ins Tor. Verlängerung also? Rob Rensenbrink hat es nach 14 Sekunden der Nachspielzeit auf dem Fuß, das zu verhindern.
Rensenbrink nach dem Spiel. Ich weiß, dass man solche Möglichkeiten nicht wiederbekommt, wenn man sie nicht genutzt hat.
Also ich glaube, er weiß ganz genau, oder er hat damals auch gewusst, das habe ich ja auch gewusst. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe 41 Tore gemacht in der zweiten Liga. Wenn ich ehrlich bin, hätten es auch 60 und 70 sein können, was ich habe liegen lassen. So. Und das Entscheidende war eigentlich, jetzt gehen wir mal andersrum, weil Sie das Endspiel ansprechen. Wir haben die Europameisterschaft. Jetzt kommt dieser Eckball in der 90. Minute oder 89. Und ich habe das Glück, dass mir der Torwart entgegenkommt und braucht eigentlich nur auf die Mitte halten. So, ich habe ihn reingemacht. Andersrum, du kannst ihn auch drüber machen. Du kannst dich hinstellen, sagen, war der 100%ige oder keine 100%ige. Und das ist das Gleiche bei Rensenbrink. Das ist eine Entscheidung, die musst du halt in dem Fall treffen. Ich denke, die schlimmsten Entscheidungen, die man treffen muss, wenn du alleine drauf losläufst. Wenn du schon so frei bist, oder der schiebt dir den Ball in die Mitte hin und dann kommt der Torwart darüber, machst du ihn direkt oder holst du aus, nimmst ihn weg und machst ihn dann. So, das sind dann die Entscheidungen. Und da geht es eigentlich darum, was ist richtig, was ist falsch. Aber das weiß der erst hinterher.
Das ist Horst Rubisch, eine Legende, nicht nur beim Hamburger Sportverein.
Mit dem Abstand vieler Jahre muss man wohl sagen, die Chance, dass Rensenbrink den Ball vom Fünfereck aus im Tor und nicht an der Stange unterbringt, war groß. Aber gefühlsmäßig nicht ganz so groß wie jener von Arjen Robben, als der im Endspiel 2010 alleine auf Iker Casillas zugelaufen ist.
Ja, in 2010 hatten wir gedacht, okay, in Südafrika mit Bert van Marwijk und seiner Truppe, die nicht die allerbeste Mannschaft war, aber die sehr geschlossen war, die echt eine Mannschaft geformt ist. Am Anfang war das so unsicher, was machen wir da, wie gut sind wir denn eigentlich? Und das wurde eigentlich peu und peu immer besser. Und ja, der dicke C von Casillas. Ich denke, dass Arjen Robben auch nochmal, wenn er jetzt wie wir hier in der Kneipe sitzt und wartet auf sein Essen, dass er auch manchmal nochmal denkt, was wäre,
Weltmeister Arjen Robben.
Ich glaube, dass ihm das darum so enorm Last von die Schulter gefallen ist, wo er beim Champions League Finale 2012 in England da das Siegtor für Bayern machen konnte, weil er da zeigen konnte, ich kann es doch. Und da siehst du auch mal, wie weh sowas tut, weil du machst es für dein Land. Es gibt nichts Größeres, als für dein Land zu spielen. Und
noch in der ersten Hälfte der Verlängerung sorgt Mario Kempes schon für die Entscheidung. Am Ende wirkt Kempes den Ball über die Linie, aber das Solo bis dorthin ist sehenswert. 5 Minuten vor Schluss macht Bertone mit dem 3-1 alles klar. Argentinien ist Weltmeister. Erstmals. Die Holländer gehen in die Kabine, nehmen nicht an der Siegerehrung teil. Zum einen, weil sie sich von vornherein nicht von der Militärdiktatur vereinnahmen lassen wollten. Zum anderen natürlich aus Frust. Ernst Happel gönnt sich ein alkoholhaltiges Kaltgetränk.
Nachdem du ja auch ein Argentinien-Fan bist, war es für dich in Ordnung, dass die Weltmeister wurden?
Ja, für mich war es in Ordnung, weil ich Mario Kempes gekannt habe und dann besser kennenlernen durfte in Spanien. Er war bei Valencia und ich war bei Barcelona. Außerdem war er dann bei Vienna später und bei St. Pölten. Und das war schon beim Spiel so. Also fairerweise muss man sagen, wenn ich mich heute zurückerinnere, hat Argentinien eine Mannschaft gehabt, die haben einen auf offensiven Kraftfußball gespielt. Also die waren rückblickend gesehen um ein Ötzel noch besser wie die Holländer, weil solche Leute wie der Luke, wie der Kempes, Passarella, der Stopper, die sind marschiert. Der Mario war für mich damals der beste Spieler der Weltmeisterschaft. Der hat Argentinien angeführt. Also der hat gehabt einen Zug aufs Goal. Der hat eine Kraft gehabt, der hat eine Technik gehabt. Der hat eine Übersicht gehabt. Also immer. Mario Kempes war für mich damals der Spieler der Weltmeisterschaft. Absolut.
Zu Kempes gleich noch mehr.
César Luis Menotti wird Diktator Videla den Handschlag verweigern. Er sieht sich als Vertreter des linken Fußballs.
Und das war wirklich so. Es gibt auch andere Interpretationen.
Aber wenn es der Menotti doch selber sagt?
Durchatmen.
Schwierig, wenn um einen herum ständig geraucht wird.
Wie die ausgesehen haben, Menotti vielleicht noch mehr. Von Menotti gibt es Szenen im Training, wo der Oberkörper frei dasteht. Der Trainer hat nur eine Badehose an. Ja. Das ist wirklich, ich habe das neulich nochmal wieder gesehen, so ein bisschen auch mit Vorgriff schon. Langsam kommt ja die WM 2022 auf einen zu und ich sammle so die ganzen Dokumentationen und schaue da mal ein bisschen rein. Es gibt echt eine Sequenz, wo Menotti oberkörperfrei, natürlich Rauch, Zigarette dabei hat. Ne? Unfassbar sieht das aus. Immer auch noch cooler als seine Spieler. Ja? Also auch wirklich. Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist der Typ, der am Rand da steht. Unglaublich, Wahnsinn. Ja, und Happel natürlich anders. Zum Glück nicht oberkörperfrei, das hätte auch viel zu viel von ihm erklärt, jedenfalls nicht mehr in dem Alter, aber ja auch auf seine Weise in Belga hieß die Zigarette, habe ich mal Belga, wunderbarer Zigarettenname auch. Habe ich dann mal versucht nachzurauchen, ich habe die nicht gekriegt. Auch verwegen, auch die Verbindung aus allem. Der eine ist so und redet wahnsinnig kluge Menschen, kluge Sachen. Menotti, so eine Art Philosoph, den ich dann aber auch nicht verstehe, so richtig, was er sagt. Der andere eben der große Schweiger, der raucht und der trotzdem den Leuten, obwohl er selber irgendwie so eine sehr ungesunde Lebensweise ja natürlich hat, trotzdem ja dazu, ja, die Spieler ja dazu veranlasst, auch das Optimum aus sich rauszuholen im Übrigen. Diese Raucherei hat ja auch nichts zu tun gehabt mit hier laissez-faire oder so. Jedenfalls nicht in der Situation, du rauchst, stehst da und trotzdem steht es alles unter dem Eindruck, den größtmöglichen Erfolg haben zu wollen. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein Riesenunterschied übrigens zu heute, wenn wir so diese Kultfiguren betrachten, die wir auch in der Bundesliga gerne haben oder so. Diese Menschen wie ja Wolfram Wuttke oder sowas, da gibt's ein paar. Mario Basler ist der Klassiker, den ich nicht mehr ertragen kann. Dieses Gerede ständig, unerträglich, der beschmutzt regelrecht den Fußball, ja. Und dann hast du aber früher so eine andere Form des Rauchens, ja. Jemand will ein schönes Leben führen, jemand will genießen. So das verbindet man. Ich bin ehemaliger Raucher, ich fand das immer irgendwie toll zu rauchen. Und trotzdem erreicht er das Maximum des Erfolgs. Das darf man nicht vergessen. Also eine Kultfigur wie Menotti und Happel, das funktioniert nur, wenn die Erfolg haben. Wenn die jetzt ständig gescheitert wären, wäre das was anderes. Solche Leute vergisst man. So sind wir einfach. So denken wir einfach.
Oh meine Güte, es gab auch Spieler, die geraucht haben. Ich habe auch gequarmt ab und zu. Nein, ich denke, bei Ernst Happel war es halt so, wenn man weiß, was Ernst geraucht hat, diese Zigaretten, die waren sowas von hart gestopft, die konnten gar nicht ausgehen. Also da brauchtest du für eine Zigarette, habe ich immer gesagt, eine Stunde, so ungefähr. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Nein, Werner Lorenz, sicherlich haben die geraucht. Andersrum, ich meine, der Trainer muss nicht spielen. Aber ob er nun raucht oder nicht raucht, ich meine, es hilft mir auch nicht auf dem Platz. Also es hat mich eigentlich nicht gestört.
Happel und Menotti werden sich als Trainer nicht mehr begegnen. Aber weiter an ihrer Legende stricken. Der eine mehr, der andere noch mehr.
Ja, und die Frage ist eben, die ich mir stelle, wären César Luis Menotti und Ernst Happel auch heutzutage noch Legenden? Mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben, dieses Foto, das Holger angesprochen hat, ja, César Luis Menotti an der Seite mit nacktem Oberkörper, das hätte es wahrscheinlich in hundertfacher Ausfertigung schon auf irgendeinem Handy gegeben von irgendjemand, der dem Training zugeschaut hat. Das wäre viral gegangen. Irgendwie wäre auch der Mythos vielleicht dadurch verloren gegangen. Aber so, Ernst Happel, Cesar Luis Menotti, Menotti lebt ja noch, Ernst Happel ist schon vor längerer Zeit verstorben. Dazu in unserer abschließenden Folge, der letzten Folge dann mehr. Dieser Mythos, der die beiden umrankt hat und dass man Ernst Happel auch den Worldmaster genannt hat, obwohl er nie Weltmeister geworden ist, einfach großartig. Das war's für diese Woche, für diese Folge. Showdown, der Showdown von Sportradio 360. Happel versus Menotti. Das war die Folge 4. Eine haben wir noch.